Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Es ist 16 Uhr und 50 Sekunden, damit wieder Zeit für die Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung ist die Gentechnik, beziehungsweise wir sprechen mit meinem Studiogast über die Thematik einer agrogentechnikfreien Region Ulm und Umgebung. Dabei geht es um landwirtschaftliche Belange, also Agro meint in diesem Fall Landwirtschaftsthemen. Und vom Bündnis für eine agrogenfreie Region Ulm ist mein Studiogast hier, ich glaube, ist der Gründer des Vereins, der Herr Theo Düllmann. Herr Düllmann, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag hier bei Radio Free FM.
Dankeschön, ja.
Sie haben den Weg zu uns gefunden. Ich habe gelernt, Sie waren schon das ein oder andere Mal tatsächlich bei uns im Sender, aber das ist schon eine Weile her. Insofern nicht jeder wird sich so genau an Sie und an die Thematik erinnern können. Herr Düllmann, machen wir einfach wie immer hier in der Sendung, machen wir eine kurze Vorstellrunde, erzählen Sie vielleicht den Hörern in Kürze ein bisschen mehr über sich, damit man schon mal vorab weiß, wer ist der Herr Düllmann, was macht er, woher kommt er und. Natürlich auch Ihren lokalen Ulmer Bezug und dann, wie Sie zu dem Thema mit der agrogen technikfreien Region gekommen sind. Sie starten einfach mal.
Ja, mein Name ist Theo Düllmann. Ich war bis 2007 Lehrer am Anna-Essinger-Gymnasium mit den Fächern Deutsch, Religion und vor allen Dingen auch als Beratungslehrer unterwegs. Und beim Thema Religion ist mir immer schon das Thema Monsanto und Welternährung und in dem Kontext Gentechnik begegnet. 2007 bin ich aus dem Schuldienst Altershaber ausgeschieden und habe mich sofort auch mit anderen zusammen darum bemüht, hier in Ulm ein Bündnis zu gründen. Zuvor hatte es schon die Gründung einer Bürgerinitiative gegeben, 1996 in Wippingen. Diese Bürgerinitiative gibt es bis heute. Die hat sich dagegen gewandt, dass in Wipping, auf Wippinger Äckern, Mais ausgebracht werden sollte. Im Jahre 2000 hat es einen vergleichbaren Fall gegeben auf dem Acker eines Landwirts aus Göttingen bei Langenau. Mhm. Und Greenpeace hat dort entdeckt, dass der Raps, der dort ausgebracht worden ist, auch Gentechnik, ein Gentechnik-Raps war. Und all diese Vorkommnisse haben dazu geführt, dass viele Menschen hier in Ulm, federführend natürlich der BUND, sich entschlossen haben, ein Ulmer Bündnis zu gründen, aber mit dem Zusatz um Ulm herum. Und ich habe von vornherein zu den zwei Bündnissprechern gehört, mit mir zusammen ist der Franz Häusler, Biolandbauer aus Schwarzkirch, das liegt bei Ehingen, Sprecher dieses Bündnisses. Und seit 2008 und dann vor allen Dingen 2009 sind wir sehr aktiv unterwegs. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an dieses wahnsinnig große Fest auf dem Münsterplatz 2009 im September. Bei gutem Wetter, Titel Vielfalt ernährt die Welt, natürlich ohne Gentechnik. Mhm. Und an die 6.000 bis 7.000 Menschen haben da an einer gentechnikfreien Tafel viel Freude und Spaß miteinander gehabt. Und so haben wir in der Folgezeit eine Reihe großer Veranstaltungen gemacht. Das war so die Hauptarbeit bis auf den heutigen Tag, also mit Veranstaltungen mit Referenten. Und natürlich sind wir durch die Corona-Zeit ausgebremst worden, aber wir haben dort auch Zoom-Veranstaltungen gemacht. Das mal der große Bogen.
Wollte ich noch kurz fragen, wie kamen Sie ursprünglich auf die Thematik? Ich meine, es gibt ja ganz viele Sachen, für die man sich engagieren kann. Sie haben sich dann für das Thema Gen und Agrar, Landwirtschaft dann eben entschieden zu werben oder beziehungsweise gentechnikfrei. Hatten Sie jetzt selber auch eine Landwirtschaft oder Eltern? Ich meine, der Bezug, wie kam es, dass Sie sich genau dafür dann engagiert, nicht für irgendein anderes Thema?
Ja, das kann man natürlich vermuten. Nein, Landwirtschaft in dem Sinne nicht, aber ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der es einen großen Garten gab. Mhm. Und ringsherum waren Landwirte auch aktiv. Das ist, glaube ich, bis heute für mich doch eine wesentliche Motivation. In unserem Garten ist quasi alles gewachsen, was man zum Essen brauchte, vor allem im Winter. Und insofern war da eine, ja, sowas wie eine Fürsorge für gute landwirtschaftliche Produkte bei mir präsent. Aber ich muss schon sagen, mich hat meine Frau ziemlich dahin geführt, weil sie selber schon bei ATTAC und ähnlichen Organisationen sich für dieses Thema interessiert hat. Und es hat hier auch schon zusammen mit dem BUND um 2006 oder 2007 eine große Demonstration gegeben. Also sowohl mein Unterricht, also eine Religion, als auch meine Frau haben mich eigentlich auf die Idee gebracht, in meiner Zeit als Rentner oder Pensionär, wie man es nennen will, keine Kreuzfahrten zu veranstalten oder ähnliches, sondern mich für ein solches Thema zu engagieren, was ich bis heute nicht bereue, weil ich so viele wunderbare Landwirte und Landwirtinnen kennengelernt habe, zum Beispiel.
Ja, vielleicht mal so kurz die Frage, den Begriff der Gentechnik. In welches Jahrzehnt gehen wir denn mit den Anfängen zurück? Ich habe verstanden, und dann kommen Sie auch gleich drauf, dass es ja verschiedene Epochen der Gentechnik gibt, verschiedene Zeitstufen sozusagen oder Etappen. Wann überhaupt ist man auf das Thema Genmanipulation in der Landwirtschaft denn erstmals gekommen? Wer hatte denn da wann die ersten Ideen, Versuche, bis wo weit, wie lange geht denn das zurück?
Ja, also es gibt da verschiedene Wurzeln, etwa schon in den 70er Jahren, also 70, ist hier geforscht worden, immer mit der Maßgabe, man möchte auf diese Art und Weise einerseits also den großen Wurf machen, also mit großen industriell geführten Ländereien Gewinn zu machen, zum anderen aber auch, um damit auch den ganzen Markt zu beherrschen. Also mit anderen Worten, Monsanto war von vornherein in den 70er Jahren entscheidend an diesem Thema interessiert, und 1996 sind dann die ersten Gentechnikpflanzen von Monsanto auf den Acker gebracht worden, im großen Stil, im Wesentlichen Glyphosat sozusagen resistente Pflanzen, als auch Pflanzen, die selber Gift produzieren, den sogenannten Bacillus thuringiensis. Und es hat selbst in den USA da große Auseinandersetzungen gegeben, was die Risiken angeht. Aber Monsanto hat sich ziemlich durchgesetzt, in den USA vor allen Dingen, auch in Kanada. Und als es eben soweit war, dass dieses Thema nach Europa überschwappte, war es für europäische Verhältnisse gleich wichtig, dort auch nach den juristischen Grundlagen zu schauen, ist es erlaubt, eine gentechnisch veränderte Pflanze auf den Acker zu bringen. In den USA hat es das nicht gegeben. Wie kurz erklärt, in den USA existiert das Innovationsrecht. Also man kann, also wenn man immer innovativ arbeitet, Sachen erstmal auf den Markt bringen, und wenn was passiert, ist man dafür verantwortlich. In der EU hat von vornherein gegolten, erstens nicht das Innovations-, sondern das Vorsorgeprinzip, und zweitens auch die Prozessorientierung. Das ist ganz wichtig bei der Pflanze. Also es zählt der Prozess, nicht das Ergebnis, nicht das Produkt, weil der Prozess ja entscheidend ist für das Produkt. Das spielt in der heutigen Zeit, kommen wir nachher drauf, bei der neuen Gentechnik eine entscheidende Rolle.
Das heißt, also die rechtliche Rahmenbedingung ist in Europa eben diese, die Sie gerade beschreiben, anders als in den USA. In den USA kann man tun lassen, was man will. Man haftet, wenn man irgendwo Mist gebaut hat. Und hier ist es so, dass schon der Prozess als solcher betrachtet wird und eine enge Rahmengesetzgebung im Sinne von ich darf oder ich darf nicht.
Ja, genau. Also in den USA, um das zu ergänzen, hat das Patentrecht von vornherein eine große Rolle gespielt. Monsanto hat Studenten engagiert, die dann auf den Ackern kontrolliert haben, ob da irgendwie ein Monsanto-Pflanze ist. Und da hat es einen ziemlich, will ich aber nicht weiter ausführen, sehr schwierigen Prozess gegen einen Landwirt gegeben in Kanada, der mit Monsanto nichts am Hut hatte, aber man hat dem mit großen Strafen belegt. Also das dazu, und in der EU wie schon gesagt, gibt es diese klaren Regelungen, die dann unter anderem in Deutschland dazu geführt haben, dass es einerseits klare Abstandsregelungen gibt zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen, die auf einem Acker stehen und nicht. Und das heißt zum Beispiel, eine Entfernung von etwa 25 Meter zwischen den Äckern und bei ökologischen, also wenn es sich um eine ökologische Acker handelt, dann ist das der Abstand entsprechend größer. Aber vor allen Dingen immer mit einer Haftung für den Landwirt, der von seinem konventionellen Acker aus, also Gentechnik, Saatgut auf die andere Seite gebracht hat. Und diese Regelung hat in Deutschland dafür gesorgt, dass im Grunde genommen nirgendwo in Deutschland Gentechnik angebaut wurde und vor allen Dingen nicht in Baden-Württemberg. Dazu muss man sagen, dass Baden-Württemberg sich 2011 für gentechnikfrei erklärt hat. Also oh ja. Baden-Württemberg ist eine gentechnikfreie Region, was auch damit zu tun hat, dass insgesamt ist in Baden-Württemberg eher eine kleinflächlich strukturierte Landwirtschaft gibt, anders als zum Beispiel Niedersachsen oder noch weiter in den neuen Bundesländern, da hat es mitunter riesige Flächen. Also in Baden-Württemberg wäre das ohnehin mit Haftungsregelungen und so überhaupt nicht denkbar. Und das gilt bis heute. Der Landwirtschaftsminister Haug hat neulich bestätigt, dass er sich deswegen auch keine in Baden-Württemberg auch keine neue Gentechnik vorstellen kann. Damals um 2009 herum, als unser Bündnis gegründet wurde, haben wir sehr schnell dafür gesorgt, dass die Stadt Ulm sich für gentechnikfrei erklärt hat.
Ah ja, okay.
Der Alb-Donau-Kreis und an die 30 bis 40, ich weiß die Zahl gerade nicht genau, an Kommunen, auch Kirchengemeinden, haben sich hier in unserer Region für gentechnikfrei erklärt. Also das war eines der wichtigen Ziele, die wir auch erreichen wollten. Und diese Ergebnisse zählen bis heute.
Das heißt, ein wesentliches Ziel Ihres Bündnisses für eine agrogentechnikfreie Region ist damit eigentlich schon gegeben. Und zwar nicht nur für Ulm und um Ulm herum, sondern ganz Baden-Württemberg, will ich auch sagen. Also insofern schon auf der Habenseite etwas mit Gewicht, weil das ist erreicht. Mhm. Und Sie betrachten aber weiterhin das Vorgehen oder die Entwicklung der Dinge mit Skepsis oder mit Kritik oder ja, analysieren, was genau eigentlich dort passiert, um da vielleicht auch die Probleme aufzuzeigen und an der Stelle zu mahnen, sage ich mal.
Ja, natürlich. Also
ich würde gerne vielleicht, bevor wir noch auf die Sache kommen, wir spielen bitte dann auch noch Musik, fragen, wie viele Menschen außer Ihnen sind denn jetzt da engagiert? Also sind das jetzt nur Sie zwei? Also Sie haben Ihren Kollegen oder machen bei dem Bündnis jetzt von den Leuten. Sie haben auch erwähnt, das sind an der BUND ist dabei, die Parteien sind, glaube ich, dabei, einige Parteien und andere Gruppen. Also wie viele Menschen sind jetzt denn da mit Ihnen da quasi
ja, Sie haben schon genannt, im Grunde jede Menge. Aber ich fange mal auf der anderen Seite an. Also wir sind organisiert einmal mit den führenden Bündnissprechern. Und drumherum gibt es einen erweiterten Sprecherrat mit etwa 6-7. Ja, aber jetzt, was die Mitglieder mehr oder weniger passiv oder aktiv angeht. Ich habe einen Verteiler, einen Infoverteiler von über 100 Personen. Mhm. Aber im Wesentlichen, um zurückzukommen, Sie haben den BUND genannt, der nach wie vor ganz aktiv quasi uns, da wir Mitglied des BUND sind, unterstützt. Dann sind die alle anderen Naturfreunde
Sie Greenpeace vorher erwähnt?
Sogar der Schwäbische Albverein, der NABU natürlich und sogar auch Parteien, Grün und SPD.
Und die zwei, die anderen?
Bitte?
Die anderen nicht, weil es die Landschaft,
also Landwirtschaftsminister, der ist ja, glaube ich, CDU. Mit der CDU haben wir ein besonderes Verhältnis gehabt, vor allem was die Frau Schawan angeht. Frau Schawan war als Wissenschaftsministerin in Berlin, also vehemente Gegnerin. Und sie hat dann also quasi mit Tränen im Knopfloch zur Kenntnis nehmen müssen 2010 oder ich weiß nicht genau, dass Baden-Württemberg ausgerechnet ihr Land sich gentechnikfrei erklärte, indem sie lange Schulministerin war, und hat mir da einen Brief geschrieben, jetzt haben sie das, was sie wollen. Das fand ich jetzt, also man merkte, dass sie das nicht gerade mit Freuden zur Kenntnis genommen hat. Ja, also ein großer Kreis, insgesamt mit vielen Einzelpersonen, aber im Grunde mit allen Umweltverbänden hier in Ulm. Mhm. Und, oh, da muss man noch hinzusagen, nicht unbedingt der Bauernverband, sondern es gibt noch eine alternative Bauernvereinigung, das ist die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die war von vornherein bei uns mit dabei, und auch der BDM, der Bund Deutscher Milchviehhalter. Wow. Also der ist mit verschiedenen Landwirten in unserem Bündnis vertreten, und also die waren auch am Anfang sehr aktiv.
Wir haben gerade ein bisschen schon gelernt über, die Thematik insgesamt, über die europäische Rechtssituation, auch ein bisschen abgeglichen mit der amerikanischen, haben ein bisschen noch über den Verein als solchen und die dabei eben assoziierten Gruppen gesprochen und wollen jetzt ein bisschen über die Thematik Gentechnik seit dem Jahr 2012, quasi Next Generation, wenn man so will, Gentechnik sprechen. Herr Döhlmann, da sind Sie der Experte, habe ich schon im Vorgespräch gelernt, dann legen wir da einfach mal los.
Ja, also zunächst mal eine kurze Definition zu dieser neuen Gentechnik. Sie wird auch Genome Editing genannt. Ist entstanden durch die Forschung von zwei Wissenschaftlerinnen, und die haben sozusagen die Arbeit mit der sogenannten Genschere CRISPR-Cas entdeckt. Mit ihr kann die DNA in pflanzlichen, tierischen oder menschlichen Zellen verändert werden, ohne dass das Einbringen artfremder DNA wie bei der alten Gentechnik nötig ist. Also alte Gentechnik heißt immer, dass man von außen zu quasi mit einer Genkanone in das Genom hineingeschossen hat. Mit dieser neuen Gentechnik sind darum Veränderungen möglich, die in der Natur oder durch klassische Züchtungen sehr unwahrscheinlich sind und nicht in diesem Ausmaß geschehen können. Es ist zum Beispiel möglich, mehrere Gene einer Zelle gleichzeitig zu verändern. Und jetzt wird spannend, der Europäische Gerichtshof hat 2018 Pflanzen aus der neuen Gentechnik ebenfalls als gentechnisch veränderte Organismen erklärt, wodurch diese wie die gesamten gentechnisch veränderten Organismen der alten Gentechnik reguliert werden müssen. Um eine Kennzeichnung und Zulassung als GVO zu erhalten, ist in der EU eine umfängliche Risikoprüfung erforderlich mit anschließender Kennzeichnungspflicht. Kennzeichnungspflicht kennen wir alle aus den Lebensmittelprodukten, wenn wir beim Edeka oder sonst wo einkommen, dieses Siegel ohne Gentechnik. Ein wesentliches Merkmal also des EU-Gentechnikrechts ist die Überprüfung eben von GVO-Produkten, und zwar, wie schon mal betont, nach dem Vorsorgeprinzip und nicht der Prozessorientierung, also nicht, wie schon erwähnt, das Innovationsprinzip gilt und auch nicht die Produktorientierung. Und das hat eben zur Konsequenz, dass die Risiken für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen sein müssen. Die Koexistenz der anderen, also GVO-freien Landwirtschaft, muss zuverlässig gesichert sein. Zum Beispiel durch Abstandsbestimmungen, wie schon erwähnt. Und noch einmal, 2018 hat der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, ausdrücklich bestätigt, dass die neue Gentechnik umfänglich dem EU-Gentechnikrecht unterliegt, mit Risikoprüfung und Kennzeichnung. Das mal die Rechtslage. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diejenigen, und es sind nicht nur kleinere Institute, sondern auch bereits Bayer und andere, mit anderen Worten eine einflussreiche Lobby versucht hat, dieses Recht, was ist in der EU gültig ist, was auch der Europäische Gerichtshof deutlich formuliert hat, dieses Recht umzustoßen Und das geschieht vor allen Dingen und geschah zunächst und geschieht immer noch durch diese Formulierung, wir vertreten die Wissenschaft, wir vertreten die Zukunftstechnologie, und die neue Gentechnik-Kritiker, also ich zum Beispiel, sind Ideologen oder Querdenker oder kurz die Dummen. Und der Einfluss auf die EU-Kommission, das ist ja im Grunde die EU-Regierung, ist von Monat zu Monat stärker geworden, mit dem Ziel, dass die neue Gentechnik eben ohne Genzeichnung, das heißt also auch ohne Risikoprüfung, auf den Acker und auf den Teller gebracht werden soll. Und leider Gottes hat die EU-Kommission bisher eindeutig die Position der neuen Gentechnik-Befürworter vertreten und massive Lockerungen des EU-Gentechnikrechts angedeutet, zum Beispiel eine glatte Nicht-Kennzeichnung als GVO, also als gentechnisch veränderter Organismus. Also eine glatte Umkehrung der bisherigen Verhältnisse. Vielleicht kann man an der Stelle jetzt mal anfügen, was sind denn eigentlich die Argumente der neuen Gentechnikbefürworter? Also man kann statt Argumente auch sagen, die Versprechungen. Zuerst hört man immer wieder fast den Begriff Wunderwaffe. Wunderwaffe gegen alle ökologischen Probleme unserer Zeit, wie zum Beispiel den Klimawandel, die Dürre, den Dürrestress, der dadurch größtenteils entstanden ist. Und die neue Gentechnik soll auch sozusagen einen Pflanzenschutzmitteleinsatz minimieren. Ja, und das Hauptversprechen ist natürlich die Bewältigung der Welternährung, des Welthungers. Man muss beim Letzteren dazu sagen, das hat Monsanto schon 1996 mit seiner Gentechnik verbunden und das immer wieder von neuem betont. Ohne Gentechnik können wir den Problemen bezüglich Welternährung nicht Herr werden. Ein weiterer Punkt ist, dass wir von vornherein gesagt haben, was wir hier mit der neuen Gentechnik entdeckt haben, ist wie konventionelle Züchtung. Ist vergleichbar, aber schneller und effektiver. Und daraus ist auch die Behauptung entstanden, ja, das NGT, also neue Gentechnikprodukt, ist identisch mit einem konventionellen Produkt und wiederum muss deswegen nicht als GVO gekennzeichnet werden. Dann ein nächster wichtige Behauptung. Bei der neuen Gentechnik gibt es keine Risiken. Die Sicherheit ist optimal. Und bei der Gelegenheit wird dann so nebenher das in der EU gültige Vorsorgeprinzip ausgehebelt und auch die in der EU geltende Prozessorientierung. Und an dieser Stelle möchte ich etwas Entscheidendes betonen. Das bedeutet, wenn also die neue Gentechnik ohne Kennzeichnung, also und vor allem ohne vorherige Risikoprüfung auf den Acker kommt, dann bedeutet das, dass die gesamte GVO-freie Landwirtschaft und damit natürlich die Lebensmittelwirtschaft und vor allen Dingen die gesamte ökologische Landwirtschaft den Bach runtergeht. Denn wenn Gentechnik nicht mehr gekennzeichnet ist und dann auf ökologische Äcker überspringt oder gentechnikfreier Äcker, dann kann diese Art von Lebensmittelwirtschaft, vor allem die ökologische Landwirtschaft, nicht mehr existieren, weil sie quasi infiziert wird oder kontaminiert wird. Und ein wichtiger Grundsatz bei der ökologischen Landwirtschaft ist, dass sie ohne Gentechnik arbeitet.
Ich hätte vielleicht kurz eine Frage, das Thema, was Sie ansprechen, die Thematik Gen überhaupt Anpflanzung als solchen. Wir haben USA gesprochen, wir sprechen jetzt gerade über Deutschland, über Europa. Ist die in der ganzen Welt präsent? Wie ist es zum Beispiel in Ländern wie Afrika oder ja Mittler Osten und oder die anderen großen Länder, die in irgendeiner Weise eben anbauen, viele Flächen haben? Wie ist dort die Lage? Also diese Betrachtung, ist das wirklich auch ein Thema, was weltweit durchgeführt wird? Oder wie sieht das aus?
Also durchaus, natürlich ist die neue Gentechnik, also die Wissenschaft weltweit verbreitet. Schwerpunktmäßig natürlich USA, aber auch natürlich in Europa, auch in Deutschland. Und es sind sozusagen eine ganze Reihe von Produkten in der Pipeline, aber noch lange nicht auf dem Acker. Es gibt im Grunde genommen erst zwei Pflanzen, die also nach CRISPR-Cas verändert worden sind, die schon quasi sich bei Kleingärtnern auf dem Acker befinden, nämlich in Japan. Das ist einerseits diese neue Gentechnik oder CRISPR-Cas Tomate, die Eigenschaft hat, beruhigend zu wirken und vor allen Dingen den Blutdruck zu senken. Mhm. Und da gibt es noch einen Salat, der also nicht bräunt, wenn man also da einen Schnitt ansetzt oder wenn da ein Blatt angerissen wird. Ja. Das ist sehr angenehm, also der quasi länger hält. Man braucht keinen Kühlschrank mehr oder sonst was. Beides, das muss man dazu sagen, beide Pflanzen sind bisher keiner Risikoprüfung unterzogen worden. Und ob sie tatsächlich das halten, was sie als Versprechen, das, was man als Versprechen an sie knüpft, das steht in den Sternen. Also mehr sind noch nicht auf dem Acker. Es gibt viele Versuche bezüglich Weizen, also im Grunde aller wichtigen landwirtschaftlichen Saatguts, aber sie sind noch lange nicht auf dem Acker. Und da trifft natürlich jetzt hier als Widerspruch die Behauptung der Befürworter zu, die sagen, ja, die konventionelle Zucht dauert 10 Jahre, unsere, das machen wir mit einem Fingerknipsen. Stimmt alles nicht. Es braucht auch sehr lange Zeit, bis eine neue Gentechnikpflanze auf den Acker kommt.
Wenn ich vielleicht mal kurz nachfragen darf, gerade in Bezug auf Gentechnik, diejenigen, die das befürworten, was geht es denn? Schneller Wachstum, weniger im Sinne bessere Haltbarkeit, weniger Anfälligkeit gegen, was weiß ich, dass andere Tiere das wegknabbern? Oder was sind das überhaupt, dass man in die Richtung so viel investiert, so viel Mühe gibt? Was sind da so die Hauptüberlegungen? Letztendlich geht es sicherlich auch um Umsatz machen, aber irgendwo muss ja jemand irgendwo sich dann auch da wesentliche Vorteile dann irgendwo versprechen.
Ja, natürlich. Das ist ja da also das Hauptziel. Sonst wird man ja da nicht forschen. Also wie schon genannt, ein Hauptziel ist, dass alles viel schneller geht und unkomplizierter. Und dass es Pflanzen sind, das haben wir schon mal erwähnt, aber müsste man hier an dieser Stelle noch mal deutlicher sagen, die quasi dem Klimawandel trotzen könnten. Sprich, also Dürreresistenz. Pflanzen. Das ist natürlich eine Vorstellung, die also von vornherein an der Realität quasi scheitern muss. Weltweit gibt es landwirtschaftliche Flächen, die infolge des Klimawandels 4 Wochen lang von einem starken Sturmflut oder Regenflut und Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und 4 Wochen später ist es dann wieder die reine Dürre. Was soll man da mit einer dürreresistenten Pflanze anfangen können? Und das andere, was man ja als großes Aushängeschild, wie schon betont, heraushängt, ist ja, dass man alle Probleme der Welternährung, also dass es zu wenig zu essen gibt sozusagen, dass man die mit dieser neuen Gentechnik in den Griff bekommt. Und wenn ich an dieser Stelle diese Behauptung mal hinterfragen kann, so wird jedem Kenner klar sein, die Mängel in der Welternährung haben ganz verschiedene Ursachen. Es ist also äußerst kompliziert. Es geht ja erstmal darum, dass die Gründe für den Hunger Armut und Krankheit sind in sogenannten Entwicklungsländern. Dann fehlt es an der genötigen Infrastruktur, wo landwirtschaftliche Produkte transportiert werden können. Dann vor allen Dingen die ungleiche Verteilung von Reich und Arm, wie wir sie in den meisten Entwicklungsländern erleben, wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen insgesamt und vor allen Dingen unfaire Wettbewerbsbedingungen gegenüber zum Beispiel der europäischen Landwirtschaftsproduktion. Dann vor allen Dingen Kriege und Konflikte, wie wir sie gerade ganz aktuell in Afrika wieder erfahren, oder auch Korruption und Landgrabbing. Und das sind entscheidende Hintergründe für die Armut und damit auch für den Hunger in der Welt. Und dann natürlich direkte Folgen der Klimakonflikte, des Klimawandels. So viel mal dazu.
Mein Studiogast ist einer der Gründer der Initiative und sehr engagierte Studiogast heute ist der Herr Theo Düllmann. Herr Düllmann, da waren wir gerade dabei und haben uns gerade ein bisschen kritisch mit der Thematik, mit Argumenten auseinandergesetzt und wollen noch an der Stelle, oder haben Sie schon gesagt, gerne ein bisschen weiter fortfahren. Dann machen wir das doch hier mit.
Ja, also zuletzt ist ja insgesamt die Rede von den, man kann sagen, Heilsversprechungen der neuen Gentechnik. Und eine davon bezieht sich vor allen Dingen auf die Behauptung, man könne den Welthunger fast ausschließlich sozusagen mit der neuen Gentechnik bewältigen. Es ist dabei vor allen Dingen jetzt wieder wissenschaftlich festzuhalten, dass die Dürre-Resistenzfähigkeit der Pflanze auf einer komplexen genetischen Struktur beruht und von daher durch die neue Gentechnik überhaupt nicht beherrschbar ist und vor allem im Kontext der jeweiligen Bodenstruktur steht. Und Klimawandel bedeutet meistens, wie schon gesagt, heute Dürre, morgen Überschwemmungen. Dann muss man vor allen Dingen festhalten, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die neue Gentechnik auf hochindustrielle Landwirtschaft zielt und damit den Status quo verstärkt. Also der große Gewinn, das große Kapital läuft auf den Riesenflächen und eben nicht auf den kleinen Flächen, die man vor allem in Entwicklungsländern natürlich jetzt gezielt im Grunde genommen außer Kraft setzen möchte. Und insofern ist diese neue Gentechnik mit einem ganz anderen Verständnis einer zukunftsorientierten Landwirtschaft verbunden. Auf EU-Ebene ist ja eigentlich vorgesehen als wichtiger ökologisch als wichtiger Zukunftsfaktor, dass die ökologische Landwirtschaft so bis an die 30% zukünftig tragen soll, weil sie eben die Landwirtschaft ist, die am ehesten mit den vor allen Dingen mit einer gesunden Lebensmittelwirtschaft verbunden ist. Und man muss sagen, dass die ökologische Prägung mit dem Schwerpunkt auf bäuerliche und nicht großindustrielle Betriebe vor allen Dingen auch die natürliche und produktive Artenvielfalt im Blick hat. Mhm. Durch die NGT-Pflanzen wird ja im Grunde genommen die Artenvielfalt in keinster Weise gefördert, sondern im Grunde genommen verdrängt oder vernichtet. Und ich möchte
auf jeden Fall dann. Ne? Also es ist nicht mehr so, wie es eigentlich war. Natürlich nicht mehr war.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden.
Also es verändert auf jeden Fall.
Ja, es verändert. Ja, ja. Und es verstärkt eben diese großindustrielle Landwirtschaft, die nicht quasi zukunftsfähig ist in dem Sinne, wie es eigentlich auf europäischer Ebene gewünscht wird. Und ich will nur ein Projekt nennen in Philippinen, das sogenannte Masipag Reisprojekt. Dort haben vor 20 Jahren Bauern damit angefangen, die alten Reissorten, die quasi in den Philippinen noch vorhanden waren, zusammenzutragen. Und sie haben an die 1000 verschiedene Reissorten sozusagen.
1000?
Ja, 1000 Reissorten. Ja, 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 ja. Ich meine, das, die ganze Region ist, lebt ja von Reisproduktion. Und die haben dazu nicht das Ausschalten oder Schalten mit Genen oder Veränderungen gebraucht, sondern einfach, indem man die alten Pflanzen, die sich bewährt haben auf dem Acker oder auf jenem Acker, wieder entdeckt. Dann möchte ich jetzt aber auch darauf zu sprechen kommen, auf die Risiken, die die neue Gentechnik in sich birgt und die wissenschaftlich schon von verschiedener Seite aufgedeckt worden sind. Und da geht es zunächst einmal um die sogenannten Target-Effekte, also die Effekte, die mit dem eigentlichen Ziel einer Züchtung zu tun haben. Und da gibt es bei der CRISPR-Cas-Technik eben einmal die Off-Target-Effekte, das heißt also nicht berechnete oder berechenbare Effekte, und dann die On-Target-Effekte, die man eigentlich berechnet hat, die man wollte, aber die dann doch nicht an der vorgesehenen Zielkonsequenz und an den daran angrenzenden DNA-Bereichen ankommen. Einen Schluck Wasser zwischendurch, Entschuldigung.
Genau, ja, wenn man viel spricht, dann kriegt man einen trockenen Mund, das ist ganz normal. Aber ja, jo, jetzt geht's wieder.
So kann es auch in diesem Fall zur unberechtigten Umstrukturierung der DNA kommen oder zum Einfügen zusätzlicher DNA-Fragmente. Die Eingriffe, also in die DNA, auch kann auch Auswirkungen für das assoziierte Ökosystem der Pflanze haben. Die Abwehrmechanismen gegenüber Schädlingen, Viren oder Bakterien können dadurch beeinträchtigt werden. Vor allen Dingen kann es aber bei, damit können wir bei diesem Punkt auch mal sozusagen einen Punkt machen, es kann in dieser NGT-Pflanze zu einer erhöhten Fitness kommen, was zu einer unkontrollierten Ausbreitung der neuen Pflanze führen kann. Also dass die DNA-Pflanze andere Pflanzen sozusagen aus dem Verkehr zieht. Also will sagen, es braucht für die neue Gentechnik, so wie schon das EuGH vorgeschrieben hat, eine Risikoprüfung und danach eine Regulierung. Und das ist das, was unser Ziel sein muss und nicht das Ziel, was von den Gentechnikbefürwortern angestrebt wird, nämlich keine Risikoprüfung und keine Regulierung.
Haben Sie denn auch mit jetzt den Befürwortern oder eben mit der Seite, die Sie gerade auch dargestellt haben, hin und wieder mal eine Diskussion? Gibt es da auch einen Austausch? Also Ihr Bündnis, treffen Sie sich auch mit Befürwortern der Gentechnik? Tauscht man sich auch aus? Oder ist das doch ein sehr großer, auch gewisser ideologischer Graben, der da zwischen Ihnen liegt? Oder wie nah ist man sich?
Also unser Bündnis bemüht sich sehr, das war jetzt in der Corona-Zeit leichter möglich, ja, an Zoom-Veranstaltungen teilzunehmen, an denen sowohl Befürworter als auch Gegner der oder Kritiker der neuen Gentechnik teilgenommen haben. Insofern waren wir teilweise auch direkt, aber eher auch indirekt beteiligt an den Diskussionen zwischen Befürwortern und Kritikern. Zuletzt oder in letzter Zeit im November gab es im Bundestag auf Antrag der CDU eine besondere fachliche Sitzung. Die CDU hat da den Antrag gestellt, dass man also doch die neue Gentechnik akzeptieren solle, und zwar nicht als Gentechnik, sondern als sinnvolle Errungenschaft. Und an dieser Sitzung haben eben Befürworter und Gegner teilgenommen, und auch auf EU-Ebene. Zuletzt jetzt haben wir im April gab es eine große Diskussion über 3 Stunden hin im EU-Parlament, an der eine Veranstaltung, die von Gegnern oder Kritikern organisiert war, aber in dem zum Beispiel Vertreter der EU-Kommission auch eingeladen worden sind, auch andere EU-Abgeordnete, die leider Gottes dann also sehr sparsam vertreten waren.
Mhm. Ja, das heißt, auf der Regierung, was gibt's da irgendwie eigentlich dann auch im Koalitionsvertrag irgendwie
ja.
Was jetzt die deutsche Politik, was jetzt die Richtlinien auf diesem Thema angeht und ja, welches Özdemir wahrscheinlich, dann Landwirtschaftsministerium ist wahrscheinlich dann dazu zuständige Minister, oder?
Ja, also das ist ein sehr heikles Thema innerhalb der Ampel, wie in letzter Zeit bei verschiedenen anderen Themen, es ist eigentlich durchaus vergleichbar mit der Frage der AKW-Verlängerung.
Ja.
Also man kann sagen, also im Koalitionsvertrag steht drin, dass man die neuen, also die Innovation bezüglich Saatgut kritisch begleiten solle. Der Begriff Gentechnik kommt nicht vor. Aber es ist klar, die FDP steht voll hinter der neuen Gentechnik, während die anderen beiden Parteien, Grüne und auch die SPD, also vehement die Risikoprüfung und Kennzeichnung der neuen Gentechnik verlangen. Und es wird spannend, weil es innerhalb der EU für Juni war da ein wichtiger Verhandlungstermin innerhalb der EU-Kommission vereinbart und wo schon zu befürchten war, dass die EU-Kommission quasi die Kritiker beiseite schiebt, also im Grunde genommen fast alle NGD-Pflanzen also ohne Risikoprüfung, ohne Kennzeichnung auf den Markt bringen will. Und jetzt ist das verschoben worden, interessanterweise deswegen, weil verschiedene andere EU-Gremien bemängelt haben, dass die EU-Kommission, also die EU-Regierung, sehr oberflächlich mit dem Thema Risikoprüfungen umgeht. Und auch, es gibt überhaupt keine Vorstellung der Kennzeichnung seitens der EU-Kommission. Das ist ein unglaublicher Zustand. Und offensichtlich gibt es Kräfte, die jetzt doch da in die Richtung wirken, die für uns also wünschenswert wäre, dass da eine klare Risikoprüfung samt Kennzeichnung zustande kommt.
Und da waren wir gerade, ja, ich muss sagen, noch mitten in der Thematik und wollen noch ein bisschen in der verbleibenden Zeit sprechen über Patentthemen, über die Fragestellung von Prozessen versus Produkten und ein klein bisschen mehr, Herr Döhmann. Dann machen wir gleich weiter, damit wir dann noch möglichst viel in die Sendung reinbekommen.
Ja, also da müssen wir uns auch kurz fassen. Ein weiterer entscheidender Punkt ist eben die Frage Prozess oder Produkt. Orientierung. Also die Befürworter gehen davon aus, dass im Grunde die NGT-Pflanze mit einer konventionellen zu vergleichen ist, also mit einer natürlichen Züchtung. Weil man sagt, also der Prozess ist nicht entscheidend, wie die Pflanze zustande kommt, sondern das Produkt. Inzwischen weiß man von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass es eine Nachweisbarkeit gibt, und zwar eine Nachweisbarkeit des gentechnologischen Prozesses bei der Züchtung. Und es würde eben sehr, sehr helfen, wenn die Agrarkonzerne und diejenigen, die also die NGT auf den Acker bringen wollen, verpflichtet würden, Referenzmaterial, also wissenschaftliches Referenzmaterial ihrer gentechnisch veränderten Pflanzen zur Verfügung zu stellen, da Wissenschaftlerinnen aktuell nur nachweisen können, was sie kennen, also was man ihnen vorgelegt haben. Ich möchte nur einen wichtigen Schwerpunkt nennen, nämlich das, was bei Monsanto schon entscheidend war, nämlich dass man mit der Macht der Patente, die man für sich in Anspruch nimmt, dass man da also auf dem Saatgutmarkt also zu den großen Gewinnern zählen will. Also große Saatgutkonzerne, die soll man jetzt mal Bananen nennen, sind vor allem Corteva, Bayer, BASF, Syngenta. Und die versperren geradezu durch den Zugang zur Gentechnologie mit ihren jeweiligen Patente-Pools. Kleine neue Gentechnik-Zuchtunternehmen haben da weniger Chancen. Und vor allen Dingen der Zugang zu biologischem Material ist nämlich für weitere Forschung stark erschwert. In Patentanträgen von Syngenta werden die Nutzung tausender Genvarianten von Ackerpflanzen wie Soja und Mais beansprucht, die natürlicherweise vorkommen und dass zum Beispiel die Widerstandskraft der Pflanzen gegenüber Krankheiten stärken können. All das bleibt jetzt bei Syngenta und landet nicht bei anderen Wissenschaftlern, die damit weiter umgehen können. Und es gibt ja letztlich bei den Patenten einen gewaltigen ökonomischen Effekt, nämlich Patente in unserem Falle im Saatgut steigert und fördert die finanzielle Abhängigkeit der Landwirte. Und das ist global, vor allen Dingen in Dritte Weltländern, wirklich von entsetzlichen Folgen verbunden. Ich möchte am Schluss nochmal zu dem Punkt kommen, der am Anfang schon erwähnt wurde. Die Befürworter der neuen Gentechnik argumentieren oft damit, wir vertreten die Wissenschaft und die Gegner und Kritiker, das sind im Grunde genommen also nicht Wissenschaftler, sondern Leute, die ideologisch unterwegs sind, so ähnlich wie beim Thema Impfen oder Nicht-Impfen und die vor allen Dingen gar nicht technologisch oder technikfreundlich sind und vor allen Dingen nicht zukunftsorientiert. Und es gibt sogar eine ZDF-Sendung, in der man im Grunde genommen als Gentechnikkritiker als dumm dargestellt wird. Und das stimmt also in keinster Weise, denn es gibt sehr wohl NGT-Kritiker aus wissenschaftlichen Kreisen. Ich erwähne hier vor allen Dingen die große europäische Vereinigung mit dem Namen ENSER. Das bedeutet European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility. Also das sind Wissenschaftler, die kritisch und unabhängig unterwegs sind. Und ich erwähne auch bei der Gelegenheit in Deutschland, wissenschaftlich ist hier vor allen Dingen das Institut Test Biotech unterwegs, das sich als unabhängige Forschungs- und als unabhängiges Forschungsinstitut versteht, unter der Leitung von Christoph Themen. Und sind noch eine ganz große Gruppe von Wissenschaftlern unterwegs, die ähnlich kritisch eingestellt sind und auch immer wieder mit kleinen Veröffentlichungen bekannt werden, aber natürlich darunter leiden, dass auch sie eben nicht zu denjenigen zählen, die zu der großen Gruppierung der Wissenschaftler, angeblich großen Gruppierung der Wissenschaftler zählen, die also zu den Gentechnik-Befürwortern zählen. Ich kann zum Schluss erwähnen, dass es ganz aktuell in gestern quasi in dem Fachjournal Environmental Sciences Europe gibt also eine Publikation, in der das Gefahrenpotenzial von Organismen aus neuer Gentechnik untersucht wurde und festgestellt wurde, dass es größer als oft angenommen. Vor allen Dingen gibt es, wenn man sich vorstellt, dass NGT-Pflanzen sozusagen auf Äckern nachbarschaftlich ausgebracht worden sind, es gibt ganz starke Wechselwirkungen zwischen verschiedenen NGT-Organismen, die man allesamt nicht im Griff hat und die, weiß Gott nicht, zu einer verlässlichen und risikofreien Landwirtschaft führt. Und nochmal zum Schluss, ist eine große Anzahl von sozusagen Untersuchungen entsprechend gentechnisch organisierten Produktionen sind in der Pipeline, wie zum Beispiel Weizen, Tomaten, Leindotter und sind aber noch lange nicht auf dem Markt. Und man muss auch nochmal am Schluss betonen, dass dieses Werkzeug der Genschere CRISPR-Cas ermöglicht eben neue, vor allen Dingen tiefe Eingriffe in das Genom. Und das kann deswegen auch zu extremen Ausformungen biologischer Eigenschaften führen oder eben auch zu unbeabsichtigten genetischen Veränderungen, die im Rahmen der konventionellen Züchtung eben nicht zu erwarten sind. will sagen, neue Gentechnik ist ein komplexes Szenario und es muss entsprechend ein solches Szenario entwickelt werden, um die vielfältigen Wechselwirkungen und möglichen Ursachen zu erforschen, die zu Schäden an Mensch, Umwelt und Natur führen können.
Ja, jetzt muss ich mal am Ende was fragen. Zum einen, wenn man mehr ein bisschen nachlesen möchte, sie gibt's ja bestimmt auch online auf einer Website, das heißt, ich habe das sogar schon nachgeguckt. Für all diejenigen können wir ja vielleicht kurz mal sagen, wo man sie findet, wo man gegebenenfalls auch vielleicht Kontakt aufnehmen kann, wenn man an weiteren Infos interessiert ist oder sie auch mal irgendwo treffen möchte oder in irgendeiner Form mit ihnen Austausch sucht. Wo kann man sie denn dann finden?
Also auf der Genseite www.genfrei-ulm.de, da findet man also auch meinen Kontakt und abgesehen von den Unterseite Neues aus der Aktuelles aus der neuen Gentechnik jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen, auch Kontakte. Also Kontakte zu anderen Instituten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und auf diese Art und Weise wird man sehr schnell auch zu mir kommen. Also ich werde demnächst bei den Naturfreunden den schon erwähnten Vortrag in der VH halten.
Der ist wann?
Da steht noch Termin nicht fest.
Das heißt, dann gucken wir auf der
Website. Es gab schon einen Termin und aus Krankheitsgründen musste ich absagen.
Ja.
Also wie gesagt, über unsere über diese Seite kann man den Kontakt zu mir finden.
Alles klar, gut. Und sonst, wie gesagt, auf dieser Seite einfach reinschauen und dann gucken, wann auch der Termin vom Vortrag ist. Herr Dühlmann, war ein sehr informativer Nachmittag, beziehungsweise die Plattform der Stunde. Ich habe einiges dazugelernt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Das war's dann auch schon wieder in der Plattform vor dem Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation. Sie sagen mal kurz Ihren Namen. Sie waren der Name nochmal kurz.
Ja, mein Name noch einmal Theo Dühlmann. Und ich danke auch, dass ich Gelegenheit hatte, dieses Thema in einer gewissen Vielfalt darzustellen. Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.